Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Die Sitzung des brasilianischen Nationalkongresses am 2.4.1964 war ungültig. Das hat eben jener Nationalkongress Ende November 2013 beschlossen. Das, was auf dieser Sitzung am 2.4.1964 folgte, das beschäftigt das Land allerdings bis heute. Denn an jenem Tag haben die damaligen Kongressmitglieder den damaligen Präsidenten João Goulart für abgesetzt erklärt. Was folgte, waren lange Jahre einer Militärdiktatur. Mehr als 400 Menschen sind in dieser Zeit aus politischen Gründen umgebracht worden. Mehr als 100.000 wurden eingesperrt. Knapp die Hälfte von ihnen wurde gefoltert. Warum diese Zeit auch für uns heute noch so wichtig ist zu verstehen, das besprechen wir in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi. Ich grüße dich.
Wie war denn die Lage in Brasilien vor diesem Militärputsch, also Anfang der 1960er Jahre?
Also wenn ich mit einem Wort sagen soll, schwierig. Aber das hatte nicht nur etwas mit der aktuellen Politik in den 60er Jahren zu tun, denn Brasilien war über lange Zeit abhängig vom Kaffee- und Kautschuk-Export. Wenn die Weltmarktpreise hoch waren, dann ging es dem Land natürlich entsprechend gut und wenn sie nicht hoch waren, entsprechend schlechter. Das war in den 30er Jahren der Fall und das führte nahezu logischerweise zu einem Aufstand der Armen, die mit dem 1930 zum Präsidenten gewählten Getúlio Vargas einen starken Fürsprecher hatten. Er amtierte von 1930 bis 1945 und dann noch einmal von 1950 bis 1954. Vargas sorgte mit der Einführung des Frauenwahlrechts und einem modernen Wahlrecht für einen sozialen Wandel in Brasilien, aber seine Reformen wurden von ihm teilweise jedenfalls selber wieder zurückgenommen, als er 1937 den sogenannten Neuen Staat ausrief, was für viele die softe Variante einer Diktatur war.
Gab es denn noch mehr solcher Diktaturen in Brasilien?
Ja, die gab es. Ich habe mal ein bisschen zurückgeblättert. 1888 wurde das sogenannte Goldene Gesetz erlassen, mit dem in Brasilien die Sklaverei offiziell und auch per Gesetz abgeschafft wurde. Das war notwendig geworden, obwohl der Sklavenhandel und die Sklavenhalterei schon lange geächtet waren. Aber wie zur gleichen Zeit in den USA gab es auch in Brasilien starke gesellschaftliche und wirtschaftliche Kräfte, die auf die Sklavenhaltung nicht verzichten wollten. Es kam gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu Aufständen, die schließlich 1889 in einem Putsch des Militärs mündeten. Die dann folgende erste brasilianische Republik war weniger die Herrschaft des Volkes, sondern eher die Herrschaft einiger weniger über das Volk, also Oligarchie. Es war dem General Fonseca vorbehalten, die Vereinigten Staaten von Brasilien auszurufen, wohl auch um den Anspruch als Führungsmacht in Latein- und Südamerika, wie die USA im Norden des Kontinents, zu dokumentieren.
Und wie war das dann während der zwei Weltkriege? Wie hat sich Brasilien da verhalten?
Also am Beispiel Brasilien, da kann man sehen, dass es sich wirklich um Weltkriege gehandelt hat. Zwischen 1914 und 1918 stand Brasilien auf der Seite der Alliierten gegen Deutschland, griff aber nicht in das Kriegsgeschehen auf dem europäischen Kontinent ein. Anders war das im Zweiten Weltkrieg, als Brasilien von den USA genötigt wurde, Deutschland und seine Verbündeten den Krieg zu erklären. An diesem Krieg nahmen 40.000 brasilianische Soldaten teil, die vor allem in Italien eingesetzt wurden.
Und dann danach, also nach 1945, wie ging es da weiter?
Mit innenpolitischen Turbulenzen, knapp gesagt, die 1954 in einem spektakulären Selbstmord von dem eben schon erwähnten Präsidenten Getúlio Vargas mündeten. Vorausgegangen waren politisch unruhige Jahre, die 1945 mit Wahlen begannen, bei denen Vargas nicht antrat, aber 1950, da wurde er wieder Präsidentschaftskandidat einer ganzen Reihe von Parteien. Er gewann die Wahl und war vier Jahre später in einen Mordkomplott gegen einen Oppositionspolitiker offenbar verwickelt. Das wurde bekannt, Vargas geriet öffentlich unter Druck und verlor die Unterstützung des Militärs. Das hat dann wohl den Ausschlag gegeben, sich selbst zu töten. Einer seiner Nachfolger wurde dann nach einer Reihe unglücklicher Entscheidungen und einer schwächelnden Wirtschaft am 1. April 1964 durch einen Militärputsch aus dem Amt gejagt. General Branco wurde neuer Präsident und er blieb es bis 1967.
Und das ist unser Thema heute, der Militärputsch in Brasilien 1964. Was damals passierte und warum er heute noch für uns wichtig ist, das hört ihr in dieser einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die meisten Militärputsche sind brutal und gewalttätig. Panzer und andere Waffen werden eingesetzt, beteiligte und unbeteiligte Menschen werden verletzt und getötet. Und wie war das in Brasilien 1964? Grit Eggerichs aus dem History-Team hat das für uns recherchiert.
Es waren schwere Zeiten, erinnerst du dich? Du, Familienvater, Ihr, die ihr diese Zeit bewusst erlebt habt, erinnert ihr euch? Politisches Chaos, Krawalle, Unsicherheit, grassierende Inflation. Das Chaos hinterließ seine Spuren überall.
So erzählt der Propagandafilm Brasilien gestern, heute und morgen die Situation 1964. Der Film wurde 11 Jahre nach dem Putsch produziert. Das Militär war noch an der Macht und konnte seine Geschichten so erzählen, wie es wollte. Wir erzählen die Geschichte heute so. Der brasilianische Präsident damals hieß João Goulart, aber alle nannten ihn nur Django.
Ich spreche zu allen Brasilianern, nicht nur zu den Gebildeten.
Es stimmt, was der Propagandafilm sagt. Es war eine schwierige Zeit. Das Land gehörte den wenigen Familien einer kleinen Oberschicht. Die Massen arbeiteten für sie, für einen sehr knappen Lohn. Und war das Geld ausbezahlt, mussten sie es schnell ausgeben, sonst war es nichts mehr wert. Viele Menschen litten Hunger. Über ein Drittel der Brasilianer konnte weder lesen noch schreiben.
Ich spreche zu denen, die Brasilien mehr geben, als sie bekommen. Und die mit Leid, Elend und Entbehrung dafür zahlen, dass sie von morgens früh bis spätabends arbeiten für unser großes Land.
Django wollte den Mindestlohn anheben, Analphabeten wählen lassen und Großgrundbesitzer enteignen, wenn sie ihre Felder gar nicht nutzten, um sie den Landlosen zu überschreiben.
Dann können Landarbeiter und ihre Familien endlich für sich arbeiten. Denn bis jetzt tun sie es für den Landbesitzer, dem sie als Miete die Hälfte ihrer Erträge überlassen müssen.
Diese Worte wurden auch in Washington gehört. Und da schrillten die Alarmglocken. Oder um es mit dem Film zu sagen:
Das bedeutete das absolute Chaos, die totale Unordnung, ungebremste Gewalt. Schmeichler, Agitatoren, Kriecher, Opportunisten und Abenteurer formierten sich und dahinter steckte das Rote Kommando.
Der Präsident der USA rief seinen Botschafter nach Washington. Zusammen überlegten sie, wie weit man diesen roten Präsidenten gewähren lassen dürfte. Das Gespräch wurde damals aufgenommen, abgeschrieben, abgeheftet und 40 Jahre später wieder hervorgeholt.
He's giving the damn country away to the
communists.
Exactly. The military, I can see they're very friendly to us, very anti-communist, very suspicious of Goulart.
What kind of liaisons do we have with the military?
Well, it's pretty good, but the military is not united. This is one of the things that make it complicated.
Das Militär war gespalten. Die gesamte Gesellschaft war gespalten. Da sahen sich die US-Amerikaner in der Pflicht, ein wenig nachzuhelfen. Der Botschafter sprach mit konservativen Generälen, schürte ihre Angst vorm Kommunismus und sicherte ihnen die Unterstützung der USA zu, falls es vielleicht zu einem Putsch kommen sollte. Und die US-Agenten waren nicht nur beim brasilianischen Militär aktiv. Sie schickten ihre Verbündeten in der brasilianischen Opposition, in der Kirche und bei den Großgrundbesitzern auf die Straße. Es gab Massenproteste gegen Django und sein Regierungsprogramm. Auf manchen Transparenten war ein Hilferuf zu lesen. Das Militär sollte doch bitte eingreifen.
Die Streitkräfte wurden gerufen. Ja, sie wurden bedrängt, die Mission zu erfüllen, die ihnen die Situation auferlegte und das Land vor der Bedrohung des roten Mobs zu schützen.
Am 31. März 1964 befahl ein General in Minas Gerais den Marsch gegen die Regierung. Die Kollegen im Komplott waren noch gar nicht so weit. Aber das machte nichts, denn die regierungstreuen Generäle waren noch schlechter aufgestellt. Der Präsident musste fliehen, zuerst in den Süden des Landes, ein paar Tage später nach Uruguay. Amerikanische Kriegsschiffe machten sich auf den Weg nach Brasilien. Die wurden aber gar nicht mehr gebraucht, denn Widerstand gegen den Putsch gab es kaum. Am 1. April ließ sich General Humberto de Alencar Castelo Branco zum Präsidenten ernennen. Der Propagandafilm der Militärregierung zählt auf, wie viele Straßenkilometer im Land gebaut, wie viele Megawatt Energie durch neue Staudämme produziert wurden. Die eingesperrten, gefolterten und ermordeten Oppositionellen kommen nicht vor. Auch nicht die US-Unterstützung beim Staatsstreich. In 21 Jahren Diktatur kam aus Washington immer mal wieder Kritik an den Menschenrechtsverletzungen. Aber mit der Gesamtsituation war man in den USA doch sehr zufrieden.
Grit Eggerichs hat uns in dieser einen Stunde History erzählt, wie Brasilien den Putsch im Frühjahr 1964 erlebt hat. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Eben haben wir gehört, wie Brasilien den Putsch des Militärs erlebt hat. Und jetzt sprechen wir über die Zeit danach, also die Zeit während der Diktatur des Militärs in Brasilien. Und zwar tun wir das mit Dr. Ursula Prutsch. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo, Frau Prutsch.
Ja, guten Tag.
Warum hat es 1964 überhaupt diesen Putsch des Militärs gegeben?
Das hat mit der politischen Entwicklung bereits Anfang der 60er Jahre zu tun, mit dem Präsidenten Jânio Quadros, der sehr pro-sowjetisch war und Che Guevara einen Orden verliehen hat. Also damals hätte es schon fast einen Putsch gegeben im Jahr 1961. Und dann haben die Militärs eben mit Mühe den Vizepräsidenten João Goulart akzeptiert von der Arbeiterpartei, der dann aber eine radikale Politik versprochen hat und eine Änderung der Gesellschaft. Das heißt, mit Steuerreformen, mit einer arbeiterfreundlichen Politik, mit einer Erhöhung der Löhne in staatlichen Betrieben und vor allem mit einer Landreform. Und damals im Kalten Krieg war für konservative Militärs und auch für die USA übrigens das Stichwort Landreform das Zeichen für Kommunismus schlechthin. Und dazu kam auch, dass unter Goulart und seiner modernistischen Politik eine kulturelle Aufbruchsstimmung existierte, die ganz typisch für die 60er Jahre war, also mit sexueller Revolution, Rockmusik, mit dem Hinterfragen von Autoritäten, mit dem Hinterfragen von traditionellen Geschlechterrollen. Es gab provokante Filme, gesellschaftskritische und vor allem wurde die Rassendiskriminierung sehr, sehr kritisiert, auch von einem Minister der Regierung, Darcy Ribeiro, das war ein sehr berühmter Anthropologe. Und all das verunsicherte die Militärs sehr.
Sie haben eben schon die USA erwähnt. Wie groß war deren Einfluss an diesem Putsch?
Das ist eine wichtige Frage. Der Einfluss der USA war sicherlich groß. Wie genau er war, kann noch gar noch nicht gesagt werden, weil erst ein Bruchteil der Dokumente, der Geheimdienstdokumente in den USA freigegeben worden ist. Aber durch einzelne Dokumente, die 2014 in die Öffentlichkeit kamen, wissen wir, dass bereits John F. Kennedy an Strategien einer sogenannten präventiven Gegenrevolution arbeitete. Also er verfolgte mit seinem Bruder Robert den Plan, João Goulart zunächst zum politischen Umdenken zu bewegen. Es ist dann auch Robert Kennedy nach Brasilien geflogen. Und als man sah, dass Goulart nicht bereit war, seine Politik zu ändern, hat dann bereits Kennedy die CIA damit beauftragt, in Brasilien im Hintergrund konservative Gruppen zu beeinflussen, Abgeordnete zu schmieren, dann auch kirchliche Organisationen zu instruieren. Und dann schließlich hat Lyndon B. Johnson die Politik von Kennedy weiter fortgeführt. Und da war schon klar, ab Ende 1963, dass die USA einen Putsch unterstützen würden und alles tun würden, damit Goulart dann praktisch gehen muss.
Dann während dieser 21 Jahre der Militärdiktatur hat es ziemlich viele Präsidenten gegeben. Ich habe 6 gezählt. Wieso wurden die denn so häufig ausgetauscht?
Ja, die Militärs, die sehr technokratisch orientiert waren, versuchten stets eine demokratische Fassade aufrechtzuerhalten. Sie haben ihren Putsch von 1964 auch demokratische Revolution genannt. Also meinten sie, eine autoritäre Demokratie zu führen. Und der erste Präsident oder der erste Diktator, Humberto Castelo Branco, hat sogar behauptet, er würde jetzt ein Übergangspräsident sein und dann würde es freie Wahlen geben. Das hat man dann nie gemacht, sondern die Militärs haben dann eine so Art Wahlmännerkollegium gebildet und haben sich aus diesem Kreis heraus gewählt. Offiziell sollte eine Amtszeit 4 Jahre dauern. Zuvor waren es 5 Jahre gewesen, aber schließlich hat man sich dann einfach abgewechselt. Es waren 5 hochrangige Generäle, aber letztendlich hat man sich dann abgewechselt und hat einfach auch eine Scheindemokratie geschaffen. Das heißt, die Militärs regierten durch institutionelle Akte, haben das Parlament geschlossen und immer nur für Scheinwahlen geöffnet. Also es gab eine Regierungspartei, diese Arena, aus der kamen diese Militärs und dann gab es eine sogenannte Oppositionspartei, die aber nie real eine Chance hatte.
Diese Diktatur endete etwas ungewöhnlich, nämlich mit freien Wahlen, die vom Militär veranstaltet wurden. Wieso haben die diesen freien Wahlen denn überhaupt zugestimmt?
Ja, die Phase der Transition Richtung Demokratie war unglaublich lang in Brasilien. Das begann schon 1979 nach Jahren der Wirtschaftskrise, also der Erdölkrise, als der Diktator Ernesto Geisel eine Amnestie durchgesetzt hat, die bis heute gültig ist. Also eine Amnestie nicht nur für die Menschenrechtsverbrechen der Militärs, sondern auch der linken Guerilla. Und schon Ende der 60er Jahre sind die ersten Exilanten zurückgekehrt. Und dann gab es in den 80er Jahren noch einmal eine massive Wirtschaftskrise, ausgelöst vor allem durch die USA und durch die Aufwertung des Dollars. Und die Militärs haben für ihr Industrialisierungsprogramm sehr hohe Kredite bei den USA aufgenommen. Und dann gab es Anfang der 80er Jahre Inflation, Wirtschaftskrise. Das heißt, die Tage des Militärs waren gezählt, das wussten die auch. Und deswegen hat dann schon 1981 zum Beispiel der Paulistaner Fußballclub Corinthians für freie Wahlen demonstriert. Er hat einfach einen Wahlaufruf auf die Spielertrikots drucken lassen. Dann durften wenig später die Gouverneure bereits erstmals direkt gewählt werden, die Abgeordneten, ein Teil der Senatoren. Und dann gab es wirklich 1983 große zivilgesellschaftliche Proteste für freie Wahlen. Und 1985 hat das Militär das dann wirklich realisiert. Allerdings waren es wieder indirekte Wahlen. Und dann kam eben Tancredo Neves an die Macht, der kurz verstarb. Und José Sarney, der Vizepräsident, wurde dann Präsident. Also es dauerte dann schon relativ lang, bis erstmals dann die Bevölkerung wieder wählen durfte.
Sagt Dr. Ursula Prutsch. Wir haben gesprochen über die Zeit der Militärdiktatur in Brasilien. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Matthias, am Ende dieser Militärdiktatur in Brasilien, da geschah etwas ziemlich Ungewöhnliches für sowas. Es gab nämlich 1985 dann freie Wahlen und dabei bekam der Kandidat der Opposition die meisten Stimmen und zack war die Militärdiktatur beendet. Ist danach denn der Start in die Demokratie geglückt?
Naja, also wenn man es im Verhältnis zur Diktatur sieht, dann veränderte sich natürlich sehr viel und sehr vieles wurde auch etwa im Sinne der Menschenrechte sehr viel besser. Aber der Start der Demokratie stand wirklich unter keinem guten Stern, denn der Wahlsieger konnte sein Amt gar nicht antreten, weil er infolge einer Infektion, die er sich im Krankenhaus zugezogen hatte, kurz nach der Wahl starb. Sein Vizepräsident also trat das Amt an, hat es aber mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu tun. Es gab eine Hyperinflation. Die Schulden im Ausland hatten gigantische Ausmaße angenommen und die Korruption hatte das Land im Griff. Vor allem die Inflation blieb auch in den kommenden Jahren ein Problem. Sie betrug teilweise 300%. Erst 1994 konnte eine Währungsreform diese Inflation stoppen. Also das Leben in Brasilien mag zwar von außen betrachtet mit Karneval und Copacabana toll und relaxed aussehen, tatsächlich aber war es für die meisten Brasilianer wohl eher mühevoll.
Aber diese wirtschaftlichen Probleme und die Korruption, die gibt es doch bis heute, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Die Menschen in Brasilien hatten sich 1993 in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für eine Republik als Staatsform und ein Präsidialsystem als Regierungsform entschieden. Der Präsident hat also eine relativ herausgehobene und starke Position. Da gleichzeitig die Parteien eine eher schwache Rolle einnehmen und auf ideologisch begründete Programme weitgehend verzichten, entstehen viele Gesetze in Brasilien durch Absprachen unter den Parteien in Hinterzimmern, was zu einer dauerhaft instabilen Situation geführt hat. Und wenn Politik mehr oder weniger nur über Absprachen funktioniert, dann ist der Korruption eben auch Tür und Tor geöffnet.
Das war ja dann auch das Problem bei der ersten Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff. Die musste doch auch wegen eines Korruptionsskandals abtreten. Und dann gab es da doch noch diese Sache mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras.
Ja, es war beides. Denn um den Ölkonzern rankte sich ein Korruptionsskandal, zumal das Unternehmen 2014 offenbar von der Regierung gezwungen worden war, Benzin unter Preis, also stark verbilligt, zu verkaufen. Die Kritik an der Wirtschaftspolitik mischte sich mit Rufen nach einer vernünftigen Sozialpolitik. Beides kulminierte dann in massiven Protesten rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Manch einer erinnert sich an den Sommer 2014 und dann, zwei Jahre später, führte all das zum Ende der Präsidentschaft von Dilma Rousseff. Und damit sind ein paar Punkte genannt, warum nun ein rechtsextremer Politiker das höchste Amt in Brasilien innehat, nämlich Jair Bolsonaro.
Und der ist ja auch ein Militärangehöriger und ziemlich umstritten, weil er unter anderem den Militärputsch von 1964 im Wahlkampf verteidigt hat. Sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es ist ja wirklich interessant, dass diese Diktatur in Brasilien beendet wurde durch freie Wahlen. Und zwar die von den Militärs, also von den Diktatoren organisiert wurden. Hat man auch nicht so oft. Aber wie geht ein Land dann damit um? Wie geht es nach sowas weiter? Das erklärt uns jetzt Dr. Deborah Gerstenberger. Sie ist Juniorprofessorin am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Hallo, Frau Gerstenberger.
Ich grüße Sie.
Wie ist Brasilien nach 1985, also nach dem Ende der Diktatur, mit den Opfern, die überlebt haben, und mit den Angehörigen der Toten umgegangen?
Also generell lässt sich sagen, dass die Hauptstrategie des Staates darin bestand, zu verdrängen und zu vergessen. Das heißt, dass es sozusagen keine proaktiven Tätigkeiten von Seiten des Staates gab, die Angehörigen ausfindig zu machen und dann zu entschädigen. Aber es ist nicht so, dass gar nichts passiert wäre. Es gab nämlich 1995 unter der Regierung in Fernando Henrique Cardoso ein Gesetz, das zumindest einen ganz kleinen Schritt darstellte. Und dieses Gesetz erkannte erstmals offiziell an, dass der brasilianische Staat Schuld hatte am Tod von 136 Bürgern. Und dieses Gesetz schrieb auch ein Recht auf Entschädigungszahlungen fest. Und zusätzlich wurde mit diesem Gesetz eine Spezialkommission etabliert und sie stellte die erste staatlich organisierte Aufklärungskommission dar.
Das war diese brasilianische Wahrheitskommission?
Nein, das war eine Vorgängerkommission.
Okay, aber es gab ja dann auch diese brasilianische Wahrheitskommission. Was haben diese beiden Kommissionen denn rausgefunden?
Bis 2012 war Brasilien tatsächlich das einzige postautoritäre Land, das eben keine Wahrheitskommission in dem Sinne etabliert hatte und auch nicht auf die Verurteilung von Tätern angestrebt hatte. Das sagt auch in meiner Meinung nach viel über den Umgang mit den Opfern aus. Diese Wahrheitskommission, die 2012 dann nun endlich etabliert wurde, hat einen Abschlussbericht vorgelegt, der drei dicke Bände umfasst und 4.300 Seiten. Also dort gibt es sehr viele Erkenntnisse und Ergebnisse. Die wichtigste Erkenntnis oder das wichtigste Ergebnis ist tatsächlich das Eingeständnis, dass der brasilianische Staat während der Diktatur systematisch verfolgt hat, systematisch gefoltert hat, illegale Verhaftung vorgenommen hat und auch Leute eben verschwinden ließ und exekutiert hat, eben tatsächlich um die politischen Gegner auszuschalten. Also das ist sozusagen eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Wahrheitskommission, denn zuvor gab es weithin die Ansicht, oder das wurde jedenfalls von den Militärs so kolportiert, dass es vereinzelte Straftaten von einzelnen Militärs gegeben hatte während der Diktatur. Und die Wahrheitskommission schreibt nun fest, nein, es war systematisch und der brasilianische Staat oder die Regierung damals waren tatsächlich dafür verantwortlich. Und das zweite wichtige Ergebnis ist, dass die Menschenrechtsverletzungen auch heute noch von staatlichen Akteuren begangen werden und dass diese eben ähnlichen Mustern folgen wie damals während der Diktatur. Und der Grund für die Kontinuitäten liegt nach Meinung der Wahrheitskommission darin, dass eben die damaligen Täter nicht bestraft werden. Also sozusagen die Impunität, die Straflosigkeit wird als Grund gesehen dafür, dass von Militär und Polizei auch heute noch Menschenrechtsverletzungen begangen werden.
Es gab doch bestimmt auch noch Vorgänge oder Umstände oder Gesetze oder irgendwas in dieser Art, was aus der Zeit der Diktatur kam und was Brasilien dann nach 1985 mit in die Demokratie nehmen musste. Was waren da so die schwersten Überbleibsel?
Genau, also das war einmal das Amnestiegesetz, das 1979 erlassen wurde, was auch dazu diente, den politischen Gegnern des Regimes Amnestie zu gewähren, aber im Prinzip vor allem den Tätern dazu diente, straffrei zu bleiben. Dieses Amnestiegesetz wurde 2010 auch nochmal bestätigt vom brasilianischen Verfassungsgericht und sozusagen die Straffreiheit wurde damit nochmal zementiert. Die Wahrheitskommission nun ist ja später etabliert worden und die rät dazu, dass diese Dinge nicht straffrei bleiben.
Das heißt, es hat überhaupt keine Strafverfolgung unter den Militärs, unter den Diktatoren gegeben?
Nein, hat es eigentlich nicht gegeben. Also die Hauptstrategie war tatsächlich das Verschweigen und das Verschleiern von Straftaten.
Wie war denn der Stand des Militärs oder die Position des Militärs nach 1985 in Brasilien?
Generell kann man sagen, dass das Militär relativ stark aus diesem Transitionsprozess hinausging, weil es eben keinen abrupten Bruch gab, weil es gewissermaßen ein verhandelter Übergang war, gab es nicht diese negative Sicht auf das Militär hinterher. Und die Frage der Machtstellung ist ehrlich gesagt, wird in der Forschung kontrovers debattiert, Also einige verweisen darauf, dass das Militär auch heute noch an zentralen Stellen sozusagen Weichen stellen kann und politisch aktiv wird. Andere verweisen darauf, dass es trotzdem jetzt seit 1999 ein Verteidigungsministerium gibt, das sozusagen das die Streitkräfte unter zivile Ägide bringt. Also da ist sozusagen von der Forscherseite wird es unterschiedlich bewertet. Aber dass das Militär trotzdem noch einen beträchtlichen Einfluss hat, zeigt auch, dass die Tatsache, dass es 2009, als es darum ging, die Wahrheitskommission zu etablieren, trotzdem noch mitgesprochen hat und die Ausrichtung der Wahrheitskommission auch im eigenen Sinne noch beeinflusst hat.
Deborah Gerstenberger hat uns erzählt, wie es mit Brasilien weiterging nach dem Ende der Militärdiktatur. Danke Ihnen dafür.
Ich danke Ihnen auch.
Wir haben uns in dieser einen Stunde History schon angeschaut, wie Brasilien den Militärputsch 1964 erlebt hat. Wir haben uns die Zeit danach angeschaut. Und jetzt bleibt noch die Frage, wie sieht's jetzt aus? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Thomas Manz. Er leitet die Niederlassung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sao Paulo. Hallo, Herr Manz.
Ja, hallo, Frau Rosenplinter.
Wohin steuert Brasilien 2019?
Ja, ich denke, Brasilien steuert auf eine sehr konservative und in gewissem Sinne auch versteinerte Gesellschaft zu, durchaus vergleichbar mit den Jahren nach dem Militärputsch 1964. Brasilien hat im letzten Jahr eine Regierung gewählt mit deutlich autoritären Charakteristikas. Eine Regierung, die zwar keine Militärregierung ist, aber in der das Militär doch eine so starke Präsenz hat, dass man von einer militarisierten Regierung sprechen kann. Eine Regierung, die das umsetzt, was der Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro noch im Wahlkampf gesagt hat und jetzt als Präsident auch umsetzen will. Eine Gesellschaft, in der der Aktionsspielraum der Zivilgesellschaft, der in der Zeit nach der Militärdiktatur durchaus kennzeichnend für Brasilien war, stark zurückgedrängt werden soll. Bolsonaro sprach davon, mit dem Aktivismus der Zivilgesellschaft aufzuräumen. Und er ist schon in den 2 Monaten, die er jetzt im Amt ist, tatkräftig auch daran gegangen, dies umzusetzen. Er hat einen Militär, der den Posten des Sekretärs in der Regierung hat, die Aufgabe übertragen, die Zivilgesellschaft zu kontrollieren. Und es sind auch schon Maßnahmen eingeleitet worden, den Zugang zu Informationen für die Zivilgesellschaft zu beschränken. Also hier deutet sich durchaus an, dass Brasilien auf eine sozialkonservative Gesellschaft zusteuert und politisch auf ein autoritäres, militarisiertes Regime.
Wie kann es denn sein, dass eine solche Regierung gewählt wurde?
Ja, das ist schwer zu erklären. Ich denke, diese Regierung ist deshalb gewählt worden, weil über Jahre hinweg sich ein antipolitisches Klima aufgestaut hat, in dem die Leute vor allem etwas Neues wollten. Sie wollten dieses bisherige Regime, was nach der Zeit der Militärregierung sich etabliert hatte, weghaben. Das kann man durchaus verstehen, weil dieses Regime auch Dysfunktionalitäten hatte. Sie hatten in Brasilien nach der Zeit der Militärregierung einen sogenannten Konditionspräsidentialismus. Das heißt, es gibt ja ein präsidiales System in Brasilien. Der Präsident wurde zwar in der Regel mit der Mehrheit der Bevölkerung gewählt, hatte aber im Kongress keine eigene Mehrheit, musste deshalb seine Mehrheiten dort mit anderen Parteien schmieden, was zu nicht programmatischen, sondern pragmatischen Bündnissen geführt hat, wo dann eben auch Loyalitäten erkauft werden mussten. Also es liegt in diesem Koalitionspräsidentialismus durchaus ein gewisser Anreiz zu Korruption. Darüber hinaus wurden schwierige Entscheidungen zu strukturellen Reformen immer wieder verschoben, weil es schwierig war, diese Mehrheiten herzustellen. Schließlich gibt es auch ein sehr fragmentiertes Parteiensystem. Etwa 30 Parteien sind im brasilianischen Parlament vertreten, was eben dann auch Mehrheitsbildung schwer macht und so eben die strukturellen Entscheidungen oft aufgeschoben wurden oder in den letzten Jahren eben auch der Justiz verantwortet wurden. All das hat eben dann auch zusammen mit den Korruptionsfällen dazu geführt, dass sich ein Klima der Ablehnung von Politik allgemein, nicht nur von Parteien, sondern von Politik allgemein aufgestaut hat und die Leute was Neues wollten. Und Bolsonaro hat es verstanden, sich als etwas Neues darzustellen, obwohl er auch schon seit über 20 Jahren Abgeordneter im Parlament war, also keineswegs ein Neuling der Politik. Aber er hat es mit diesem Diskurs des Neuen schon geschafft, sich für die Leute attraktiv zu machen. Ich glaube, so kann man erklären, dass ein solch autoritärer und durchaus mit faschistoiden Zügen ausgestatteter Präsident gewählt worden ist. Und zudem hat es auch einen konservativen Wertewandel in der Gesellschaft gegeben. Nach der Zeit der Militärdiktatur gab es eine gewisse Verschämtheit bezüglich der Selbstcharakterisierung der Brasilianer. Kaum jemand hatte sich als rechts oder konservativ einschätzen wollen. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Heute bekennen sich die meisten schon auch sehr, sehr offen zu ihren konservativen Werten. Und da wird dann durchaus ein gewisser autoritärer Charakter auch in der Gesellschaft deutlich. Das sind, glaube ich, die Elemente, die erklären, warum Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt wurde.
Den Ist-Zustand in Brasilien hat uns Dr. Thomas Manns erklärt. Er leitet die Niederlassung der Friedrich-Ebert-Stiftung in São Paulo. Danke Ihnen für die Information.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir sind beim Ist-Zustand angekommen und damit auch bei der Frage, was das jetzt eigentlich noch mit uns zu tun hat. Matthias, Brasilien hat einen rechtsextremen Präsidenten. Das haben wir eben schon gehört. Das wird auch bestimmt noch Folgen haben.
Ganz, ganz sicher, weil Bolsonaro ja weltweit betrachtet nun wirklich nicht der einzige extrem Rechte ist in einem hohen Staatsamt. Brasilien mag zwar im Vergleich mit den USA oder auch der Europäischen Union ökonomisch nicht so bedeutend sein, aber das Land hat natürlich einen enormen Einfluss in Süd- und Mittelamerika. Und schließlich hat er in Donald Trump sicher einen geistig Verbündeten. Beide wettern gegen Fremde, pöbeln Journalisten an, halten den Klimawandel für eine Verschwörungstheorie, äußern sich extrem frauenfeindlich und erfreuen damit geifernde alte weiße Männer, ebenso wie junge Leute, die mit dem ganzen Chaos der Vergangenheit nun endlich aufräumen wollen. Nicht umsonst wird Jair Bolsonaro als Tropentrump bezeichnet. Philosophen und Historiker halten ihn schlicht für einen Faschisten.
Wie sollte man auf so einen Menschen reagieren?
Sehr, sehr schwierige Frage. Natürlich kann man eine Regierung von Brasilien nicht einfach so lange meiden, bis ein angenehmer Präsident gewählt worden ist. Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde. An dem kann man nicht einfach vorbeigehen, aber man muss es auch nicht hofieren. Europäische Regierungschefs müssen sehr deutlich klar machen, dass es zwischen einem Rechtsradikalen wie Bolsonaro und der EU keine Gemeinsamkeiten geben kann. Aber auch das ist sicher leichter gesagt als getan, denn das könnte möglicherweise jedenfalls zu einer weiteren Radikalisierung führen und jene enger zusammenrücken lassen, die so ähnlich denken wie der brasilianische Präsident. Aber auf Nichtregierungsebene, bei den NGOs also oder bei Verbänden und Organisationen, da kann man schon eher Klartext reden. Da könnte man andere Meinungen und Überzeugungen kundtun, um so vielleicht Menschen zu anderen Entscheidungen zu bringen. Aber erstmal wird sich an der politischen Situation in Brasilien wenig ändern. Leider.
Fassen wir zusammen. Es ist kompliziert. In der nächsten Sendung bleiben wir wieder in Europa und lernen Georges Danton mal etwas besser kennen. Der Herr war Franzose, das hat der Name schon verraten, und er war einer der führenden Köpfe der ersten französischen Republik. Die wurde während der Französischen Revolution ausgerufen. Mehr dazu also in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.